Herzlich willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. In der Folge heute spreche ich mit Sandra May. Sandra ist Psychologin und arbeitet in der Universitätsmedizin Mainz in der Abteilung für Palliativmedizin. Sie ist außerdem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Patientenwürde und wir unterhalten uns darüber, wie man das Würdegefühl von Menschen am Lebensende erhalten und sogar stärken kann. Besonders interessant ist es dabei, wie Sandra von der sogenannten würdezentrierten Therapie spricht, eine positive und sehr ressourcenorientierte Intervention, die für Durchführende wie auch für Patienten und Patientinnen unglaublich wertvoll und berührend ist. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei dieser Folge. Ja, liebe Sandra, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit mir über die würdezentrierte Therapie zu sprechen, für die du dich ja wirklich seit Jahren in Deutschland schon einsetzt.
Ja. Danke für die Einladung. Schön, dass ich darüber sprechen darf.
Ja, es ist eine total schöne Arbeit, wie wir beide finden. Und ich würde dich zum Beginn mal fragen, warum ist es überhaupt jetzt wichtig, dass wir am Lebensende, wenn die Menschen sind, genau aufs Thema Würde eingehen und speziell es dafür jetzt eine Therapie gibt?
Ja, im Prinzip ist das Gefühl, Würde zu haben oder Würde zu empfinden für sich, ja auch ein Gefühl, das den Selbstwert stärken kann. Also wenn ich mich würdig fühle, ein Gefühl habe von Intakt und Selbstwert, dann ist das ja in allen Phasen des Lebens sehr wichtig und sehr gut und so eben auch in der Lebensphase, die dann in die Sterbensphase übergeht, also auch am Ende des Lebens. Mhm. Und wenn wir in Abhängigkeitsverhältnisse geraten und das tun wir dann, wenn wir ins Gesundheitssystem natürlich unfreiwillig als Patientin oder Patient eintreten, dann kommen wir ja in ein hierarchisches System. Dann sind wir auch ein bisschen davon abhängig, wie uns umgegangen wird oder wie wir unser Würdeempfinden selbst aufrechthalten können. Und ein starkes Würdegefühl ist eben auch ein gutes Ich-bin-es-wert-Gefühl. Mhm.
Und du hast schon gesagt, man ist dann unfreiwilligerweise leider abhängig von Umständen, von anderen Menschen, von Umgangsformen. Was sind denn so Sachen, die passieren oder die dir auch erzählt werden, wodurch das verloren geht, dieses Gefühl von ich bin's wert, ich bin ein würdevoller Mensch?
Da können wir im Prinzip von zwei Blickwinkeln drauf gucken. Mhm. Zum einen das, was es aus der Forschung gibt. Die Forschung, die ja auch dann die würdezentrierte Therapie, ich sag mal, mit sich gebracht hat. Wir können natürlich vom zweiten Blickwinkel auch, wie du eben schon sagtest, aus der Erfahrung, was wird uns denn so erzählt oder berichtet, herausgucken. Vielleicht fange ich mal mit der Forschung an oder mit dem wissenschaftlichen Hintergrund. Das ist im Prinzip begründet oder gründet sich auf die Forschungsarbeiten des kanadischen Psychiaters H.W. Max Tschotschino und sein Forschungsteam. Die haben viele, viele Beiträge und Überblicksarbeiten auch zu den theoretischen Grundlagen des Würdeempfindens am Lebensende gegeben. Mhm. Und das ist eben das Tolle daran, sind dann aber auch nicht stehen geblieben, sondern haben eben auch Denkanstöße entwickelt, Handlungsempfehlungen und eben auch zum Beispiel die würdezentrierte Therapie. Und was H.W. Tschotschinow interessiert hat, war eben dieser Wunsch am Lebensende nach vorzeitigem Beenden des Lebens. Also wie kann es sein, dass Menschen so in die Verzweiflung oder in die Angst oder Demoralisierung kommen, dass sie sich sogar wünschen, das Leben würde noch schneller zu Ende gehen, und hat dann die Menschen in palliativer Situation, also sprich Menschen, die wussten, sie haben nur noch maximal 12 Monate zu leben, gefragt, was denn ihre Sicht zum Würdeempfinden ist oder sei. Mhm. Also was denn sie denken, was das Würdeempfinden beeinträchtigt, was dazugehört überhaupt, welche Faktoren das Würdeempfinden beeinflussen, sowohl positiv als auch eben negativ. Und daraus, aus diesen Antworten, die wurden eben inhaltsanalytisch ausgewertet, und aus diesen Antworten der insgesamt 50 Patientinnen und Patienten hat er mit seinem Team ein Modell zur Würde bei unheilbarer Erkrankung entwickelt. Und in diesem Modell sind im Prinzip 3 Themen ganz wichtig. Das eine sind die krankheitsbezogenen Aspekte, also was macht die Krankheit mit mir in dieser Lebenssituation? Also bin ich noch unabhängig, bin ich in der Lage, mich zu versorgen, physisch, aber auch kognitiv? Und welche Symptomlast habe ich denn? Und das zweite Thema ist das Inventar sozialer Würde. Da geht es ganz viel auch um die Abhängigkeit voneinander, vom sozialen System, also fängt bei Privatsphäre an, über soziale Unterstützung, aber eben auch die Haltung der im Gesundheitsversorgung oder im Gesundheitssystem Versorgenden, der Tätigen, der Behandelnden, die Frage nach Belastungen für andere und aber auch die Sorgen hinsichtlich der Zeit nach dem Tod. Mhm. Und das dritte große Thema ist das würdebewahrende Repertoire. Da stecken drin, ja, der würdebewahrende Blickwinkel auf mich selbst. Das kann auch wie ein Puffer sein zwischen den anderen beiden Themen. Da steht eben ganz viel drin mit, ja, Selbstkontinuität, Aufrechterhaltung von Rollen und so weiter. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf, wenn wir dann über die würdezentrierte Therapie nochmal genauer sprechen, was es ist. Und das ist eben genau das Thema, um das es in der würdezentrierten Therapie geht.
Dieser Punkt Selbstkontinuität?
Und der Punkt würdebewahrendes Repertoire.
Ja. Dieser dritte Bereich von denen, die du genannt hast. Mhm.
Genau, der dritte Bereich, den ich genannt habe, der steht quasi in dem Modell, wenn man sich das jetzt vorstellen würde, als Tabelle, steht er in der Mitte, dieser Punkt. Und damit drückt er eigentlich aus, dass er so eine Pufferfunktion auch ist. Also wenn die anderen beiden Dinge ein bisschen drücken, kann ich immer noch mit dem würdebewahrenden Blick auf mich selbst versuchen, die Ellenbogen nach rechts und links auszustrecken und mich eben nicht drücken zu lassen.
Und würdest du sagen, das deckt sich mit deiner Erfahrung, dass die Einschränkungen im Würdeempfinden einerseits so von Richtung Krankheit und Symptomen kommen und andererseits von der sozialen Richtung?
Genau, im Prinzip schon. Dieses Modell, glaube ich, hat so immer noch eine Gültigkeit, die wir in der Praxis gut nachempfinden oder nacherleben, nachspüren können. Das ist etwas, was Patientinnen oder Patienten leider auch häufig so berichten. Einerseits eben die, naja, wenn ein Symptom so sehr belastet, zum Beispiel Übelkeit oder Schmerz, dass gar kein Raum mehr da ist für irgendetwas, was mit mir zu tun hat als Person. Also, dass ich keinerlei Tätigkeit, die mir wichtig ist oder die mich irgendwie sonst immer zu mir selbst gebracht hat, ausführen kann. Und sei es zum Beispiel nur ein Gedichte lesen oder Lyrik lesen. Mhm. Und das ist ja etwas, was wir jetzt so mitten im Leben stehend sagen, naja, das ist ja ziemlich easy, diese Tätigkeit, kann aber eben für einen Menschen, der so hoch belastet ist, schon viel zu viel und zu überfordernd sein. Und dann können wir weiterdenken mit die Rolle als Elternteil zum Beispiel, ne, dass die aufgegeben werden muss, weil eine Symptomlast so sehr drückt. Mhm. Und dann sind wir ruckzuck im zweiten Bereich eben würdebewahrendes Repertoire, Aufrechterhaltung von Rollen ist dann vielleicht nicht mehr möglich. Und das dritte, gerade eben dieses Soziale, der Bereich soziales Umfeld oder soziales Inventar, da steckt ja auch ganz viel drin an Handlungsempfehlungen oder an Ideen, wie wir als Menschen, die sich um andere eben sorgen und kümmern, auch mit auftreten können, einmal positiv, aber eben auch
schädlich.
Leider schädlich oder würdeverletzend und gar nicht immer absichtlich. Also das will ich gar nicht unterstellen und das tun auch die Patientinnen und Patienten nicht. Aber dass einfach durch Zeitdruck oder auch mangelnde Selbstreflexion oder einen schlechten Tag ein anderer Mensch in seinem Würdeempfinden verletzt wird, Klammer auf, ohne dass das natürlich eine bewusste Verletzung ist.
Und es kann seitens jetzt des medizinischen Personals passieren und auch von Seiten der Angehörigen, ohne dass wir es böse meinen.
Ja, also sehr interdisziplinär und weit gedacht, auch das medizinische Personal. Also da bin ich natürlich auch als Psychologin mit drin. Da ist vielleicht auch mal die Physiotherapie mit drin. Da ist Arzt und Pflegekraft natürlich. Das kann ja ruckzuck passieren von allen Berufsgruppen, Ehrenamtlichen und wie du sagst, auch natürlich Angehörigen oder Freunden, also alle, die im sozialen Netz sind. Mhm. Da ist natürlich die Abhängigkeit nochmal eine andere oder ist ja auch eine persönliche Beziehung, die haben wir auf der beruflichen Ebene nicht. Insofern, das ist schon etwas, glaube ich, was wir in unserer beruflichen Rolle uns arg bewusst machen müssen, dass wir Möglichkeiten haben, eben einerseits würdestärkend unterwegs zu sein, aber natürlich auch würdeverletzend, sei es durch eine Unachtsamkeit, durch Zeitdruck oder eben durch das Betreten des Patientenzimmers, ohne vorher anzuklopfen. Oder
stehend mit ihm oder ihr
Worte
zu sprechen.
Eine Wortwahl auf Augenhöhe, bewusst kann ich das ja einsetzen, indem ich mich eben zu dem Patienten setze, neben das Bett auf den Stuhl. Oder ich kann eben auch die Augenhöhe sehr klar verletzen, indem ich eben am besten noch im Pulk von 5 bis 8 Leuten um das Bett herumstehe und eben von oben herab spreche.
Mhm.
Insofern, das sind ja Dinge, da dürfen wir einfach ganz, ganz achtsam sein, wenn wir eingeladen sind, uns um jemanden zu sorgen oder Fürsorge zu geben oder eben in die Behandlung zu gehen.
Mhm. Und du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, dass das sehr gravierend sein kann, wenn jemand in seinem Würdeerleben eingeschränkt ist, bis hin zu Selbstwertproblemen und gar hin zu einem Todeswunsch oder einem Sterbewunsch. Und jetzt hast du auch gesagt, es gibt innerhalb dieses Modells ganz viele Handlungsempfehlungen und Ansätze, wie wir aber dagegen steuern können. Ein paar ganz praktische Sachen hast du schon angesprochen. Und natürlich zählt darunter auch die würdezentrierte Therapie, die ja daraus abgeleitet ist. Kannst du ein paar von diesen Handlungsempfehlungen oder konkreten Fragen vielleicht und natürlich auch was über die würdezentrierte Therapie erzählen?
Ja, gerne. Das Erste, weil es so ein ganz kleines, aber feines Instrument und eben auch sehr wirkungsvoll ist, ist eine Frage, die wir Patientinnen und Patienten stellen können. Das ist ja die Grundfrage der Haltung. Also damit drücke ich auch ganz viel Haltung aus meinem Gegenüber, das sich da in meiner Betreuung oder Begleitung befindet, ohne dass ich ein ganzes Werkzeug parat haben muss. Und diese Frage, die hat auch Tschotschinow vorgestellt, die lautet: Was sollte ich über Sie als Person wissen, das mir hilft, Sie so gut ich kann betreuen zu können? Und der Ansatz dahinter ist im Prinzip, dass wir den Patienten oder die Patientin oft schon sehr gut kennen mit der ganzen Krankengeschichte oder den aktuellen Symptomen oder den aktuellen Belastungen und doch oft weniger über diese Person wissen, die jetzt eben gerade diese Rolle Patient oder Patientin trägt. Mhm. Und die Patientinnen und Patienten sind häufig sehr überrascht, wenn sie das gefragt werden. Sie sind es nicht gewöhnt im gesundheitsversorgenden System, dass das Interesse an ihnen als Person eben auch
so besteht. Schade.
Also es kann auch sein, ja, es ist schade, und kann also aber auch erstmal dazu führen, dass diese Frage nicht beantwortet wird im ersten Moment. Und trotzdem ermutige ich oder ermutigen wir, die wir uns ja mit dem Modell beschäftigen, sehr zu dieser Frage, weil allein das Stellen dieser Frage schon wertschätzt: Hey, ich möchte was über dich wissen. Was muss ich über dich wissen, damit es dir hier gut geht? Wir können vielleicht einiges nicht ändern, aber einiges vielleicht schon.
Mhm.
Und deswegen ist diese Frage, die man ja so oder so ähnlich stellen kann, also muss man jetzt, glaube ich, auch nicht so dogmatisch sehen, dass man die Frage genau so stellen muss, wie sie da beschrieben oder zum Beispiel 2017 in dem Buch übersetzt wurde, sondern die Grundfrage, diese Frage drückt eine Grundhaltung aus, nämlich mein Interesse an meinem Gegenüber. Und das allein ist schon würdigend und wertschätzend.
Mhm. Ist das, was die Leute ausdrücken, so: Ich bin nur eine Nummer. Und das Gegenteil davon wollen wir ja damit ausdrücken.
Genau. Ja, richtig. Ne? Es ist eben nicht das Pankreas CA aus Zimmer 5, sondern es ist Frau so und so, die super gerne, keine Ahnung, dies oder jenes
alles selber macht. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute sagen: Boah, ich möchte total gern alles total klar wissen und bin jemand, der sehr gerne alles selber macht oder für sich selber sorgt.
Genau, sowas kann man erwarten, richtig. Oder auch, dass jemand sagt: Ich hätte gern die Tür immer einen Spalt offen. Oder können wir dafür sorgen, dass es nachts nicht ganz dunkel ist, irgendwo ein kleines Licht, weil jemand vielleicht Angst hat. Es gab aber auch schon Dinge, die ganz konkret waren, dass jemand sagte: Oh, ich würde so gerne nochmal Klavier spielen.
Mhm.
Und ein anderer sagt: Ich würde so gerne nochmal hören, wie jemand Musik gespielt und solche Dinge. Also es gibt ganz unterschiedliche Dinge. Oder einen frisch gepressten Orangensaft hätte ich gerne am Tag oder am Morgen oder so. Also weil man es möglich machen kann, ist das ganz wunderbar und bringt den Menschen einfach so viel. Und wir gewinnen dadurch natürlich auch was. Ne? Es ist ja auch verbunden mit einer Arbeitszufriedenheit, wenn wir wissen: Ah, da ist jemand dankbar, ah, dem geht's gut. Also das tut ja auch uns gut. Das ist ja das Sinnhafte in unserer Tätigkeit. Und das, glaube ich, hilft auch vielen Kolleginnen und Kollegen, die eben unter Druck oder ja unter Zeitdruck auch arbeiten, dass sie wissen: Ah, mit so einer kleinen Frage kann ich vielleicht mit kleinen Mitteln schon was Gutes tun und wieder hinkommen zu diesem Gefühl oder zu diesem Spüren von etwas Sinnhaften in der Tätigkeit.
Das ist diese oder eine ganz wichtige Frage, um diese Haltung auszudrücken, von der du erzählt hast.
Genau.
Und dann gibt es ja diese ganze größere Intervention, wenn man dafür Zeit und Muße und Ressourcen hat, die würdezentrierte Therapie. Kannst du dazu was erzählen, wie läuft es ab und was hat es für Effekte? Und auch ganz konkret, wenn du magst, wie ist es für dich, das durchzuführen?
Also die würdezentrierte Therapie bezieht sich vor allem ja auf diesen zweiten Themenbereich im Würdemodell. Und vielleicht stelle ich gerade nochmal die Unterthemen daraus vor. Also das eine ist eben das Aufrechterhalten von Rollen. Das hatten wir ja eben schon, die Selbstkontinuität. Aber es gibt auch den Punkt Hoffnung oder Hoffnungen. Auch den Begriff Stolz haben Patientinnen und Patienten genannt, um dieses Modell aufzustellen. Auch Akzeptanz, aber eben auch, wie du sagtest, Autonomie und Kontrolle, Resilienz und einen ganz, ganz wichtigen Punkt, die Generativität, also das Vermächtnis, etwas hinterlassen zu können. Und diese Punkte, die Patienten da für sich als Würde stiftend entwickelt oder erzählt oder berichtet haben, so muss man vielleicht sagen, die haben Eingang gefunden in die würdezentrierte Therapie. Mhm. Und zwar in Form von Fragen, die wir den Patientinnen und Patienten stellen. Und das Ganze läuft also so ab. Also der Charme der würdezentrierten Therapie ist eben, es ist einerseits ja empirisch entwickelt und berührt verschiedene Punkte, die eben Menschen helfen, gegen diese zwei äußeren Themen sich einfach auch wieder ein bisschen zu wappnen und den Selbstwert ein bisschen zu puffern. Mhm. Und es läuft sehr ressourcenstärkend ab. Es ist eine ganz, ganz positiv fokussierende oder ja auf Ressourcen und positives fokussierende Intervention. Und die würdezentrierte Therapie folgt quasi einem manualisierten Ablauf. Also die Intervention wird den Patientinnen und Patienten vorgestellt und an einem Termin und dann wird eben an einem zweiten Termin ein semi-strukturiertes Interview geführt. Das heißt, es gibt diesen Fragenkatalog, der eben diese Punkte berührt. Und semi-strukturiert bedeutet dann eben, wir wenden auf keinen Fall alle 12 Fragen an. Sonst würde das sehr staccato-mäßig und nicht authentisch funktionieren. Sondern wir versuchen anhand dieser Fragen so oder so ähnlich genau diese Punkte mit den Patientinnen und Patienten eben zu berühren. Und an manchen Punkten verweilt man eben etwas länger und manche streift man vielleicht nur. Und das heißt, man hat einen Interviewtermin, selten 2 oder mehr Termine. Und diese Termine sind ungefähr, 30 bis 60 Minuten. Mhm. Je nachdem, wie auch die Patientin oder der Patient noch Kraft hat. Also das ist auch ein wichtiges Element. Mhm. Die Patientinnen und Patienten müssen eben auch in der Lage sein, sprechen zu können, verstehen zu können und sich auch noch einigermaßen konzentrieren zu können. Mhm. Und die Fragen, die wir stellen, sind Fragen, oder ich erzähle einfach mal die erste Frage, die wir eigentlich immer stellen. Die Eingangs- oder Eröffnungsfrage ist, erzählen Sie mir ein wenig aus Ihrer Lebensgeschichte. Insbesondere über die Zeiten, die Sie am besten in Erinnerung haben oder die für Sie am wichtigsten sind. Wann haben Sie sich besonders lebendig gefühlt? Mhm. Und diese Frage nach der Lebendigkeit, das ist eine Frage, die stellen wir oder die sollte immer zu Beginn gestellt werden, weil sie die Patientinnen und Patienten direkt reinwirft in das Gefühl, ja, lebendig zu sein und aus der Situation, in der sie sich jetzt fühlen oder befinden, ein bisschen rauszuholen. Es ist ein bisschen wie ein Kopfkino anschalten oder fast was Hypnotherapeutisches. Ne? Wir springen quasi in eine Szene, die die Patienten mit sich selbst und dem Gefühl von Lebendigkeit verbinden. Mhm. Und das hat dann eben schon was auch zu tun mit Selbstkontinuität und Resilienz. Und die Antworten, die da kommen, die sind ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben Patientinnen, die springen vielleicht in die Zeit, in der sie ihre Kinder bekommen haben, als die Kinder klein waren. Wir haben Patienten, die springen in die Zeit von Zivildienst und so das erste Empfinden von Freiheit nach dem Abitur. Also diese Szenen, die dann hochkommen, sind ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt auch Menschen, das ist immer sehr besonders, die sagen, ich fühle mich die ganze Zeit besonders. Oder wir hatten auch mal eine Patientin, die klar benannt hat, sie fühlt sich lebendig, seit sie diese Diagnose hat, die ihr eigentlich gesagt hat,
du bist nicht mehr lange lebendig.
Diese Diagnose, genau, bedeutet Lebensende, ne? Also die limitiert dein Leben. Also da ein Bewusstsein nochmal geweckt wurde für jetzt aber lebendig sein. Die Zeit, die noch bleibt. Und deswegen ist die ja auch so wichtig. Und dann führt man eben nach dieser Frage die Patientinnen und Patienten so ein bisschen durch, hat biografische Anteile, fragt nach, versucht natürlich ein paar Details auch nochmal zu erhaschen, ohne dass sich jemand da blank ziehen muss. Und wir versuchen dem ganzen Interview dann schon einen Charakter von Dringlichkeit zu geben, aber eben auch von Wert und
Bedeutsamkeit.
Und Bedeutsamkeit, ja genau, eine Wertigkeit, eine Bedeutsamkeit, genau. Und dann geht es eben weiter, es gibt dann eben auch die Frage nach den Rollen, welche Rollen im Leben wichtig waren, welche Aufgabenbereiche, die im Leben eingenommen wurden. Das kann dann sein in der Familie, im Beruf, im Sozialleben und was zum Beispiel dann wichtig war bei diesen Aufgaben oder was sie erreicht haben in diesen Rollen. Und wir fragen auch nach wichtigen Leistungen oder worauf jemand besonders stolz ist. Und auch das ist ganz unterschiedlich, was dann da an Antworten kommt. Viele auch, die stolz sind eben auf die nachkommende Generation, viele aber auch, die stolz sind, dass sie sich aus einer schwierigen Lebenskrise herausgearbeitet haben, wieder zu einem glücklichen Menschen mit Zielen, also oft auch Lebenswege, die dann beschrieben werden, wie sie gegangen wurden. Und vielleicht das noch so als kleine Randnotiz. Also trotzdem die würdezentrierte Therapie so ressourcenorientiert und so positiv ist oder angesetzt oder angelegt ist. Natürlich gibt es ja auch Leben, auch glückliche Leben, die trotzdem aber auch Brüche haben oder wo trotzdem Erlebnisse berichtet werden, die traurig sind. Und umgekehrt gibt es manchmal auch sehr traurige Interviewsituationen oder Geschichten, die trotzdem aber auch ein Thema haben, zum Beispiel Dankbarkeit, die sich durchzieht für bestimmte Dinge oder einzelne glückliche Momente, wo dann vielleicht eher im Fokus steht, für die Nachkommen etwas zu hinterlassen, was auch ein Stück weit ein Wegweiser sein kann. Und zum Beispiel, keine Ahnung, eine Patientin, die viel Alkohol konsumiert hat und dann Beziehungen in die Brüche gegangen sind und da aber auch dann jetzt zum Beispiel dieses Interview genutzt wird, um nochmal zu erinnern.
So bitte nicht.
So bitte nicht, zum einen, genau. Und zum anderen aber auch zu erinnern, was aber das Schöne in dieser Beziehung trotzdem war und das Bedauern auch zu äußern, dass es so auseinandergegangen ist, ohne Schuldzuweisungen, sondern das ein Bedauern und dass da trotzdem eine Liebe bleibt. Und jetzt spreche ich schon von dem, was man hinterlässt. Und das kommt im Prinzip dann jetzt auch mit dem nächsten Schritt in der würdezentrierten Therapie. Nach diesem Interview, was wir führen, haben wir im Prinzip eine Audioaufnahme. Also wir nehmen das Interview auf und diese Audioaufnahme wird dann verschriftlicht und ein bisschen editiert. Also werden Absätze, die zusammenpassen, zusammengezogen zum Beispiel. Es wird aufgeräumt. Also diese ganzen ASMs, die man jetzt ja auch manchmal hat, wenn man eben spricht, die werden dann rausgenommen, sodass es ein lesbares Dokument wird. Aber die Essenz, also der Kern der Persönlichkeit, der bleibt erhalten. Die Sprache, die typischen Füllworte, die typischen Ausdrücke für diese Person, vielleicht auch der Dialekt, das bleibt alles klar erhalten in diesem verschriftlichen Dokument. Und dann kommt der nächste Schritt am Patienten oder an der Patientin. Wir lesen dieses Dokument vor. Und das ist von meinem Gefühl nach der Moment, in dem es passiert.
Das kann ich absolut teilen.
Das ist der Moment, der ist unwissenschaftlich gesprochen ein bisschen magisch.
Wir müssen nicht immer wissenschaftlich sein, das ist einfach magisch und zutiefst menschlich und so berührend.
Ja, genau, das weißt du genauso wie ich, ne, was man da erlebt oder was wir da erleben dürfen.
Dafür lohnt sich auch die ganze Redaktionsarbeit vorher.
Richtig, genau. Ja, es ist viel Arbeit eben, die auch stattfindet. Nicht am Patientinnen- oder Patientenbett. Das darf man wirklich nicht unterschätzen vom Zeitaufwand. Aber bei diesem Vorlesen ist es so, dass die Patientin oder der Patient die Chance hat, seine eigene Geschichte, ihre eigene Geschichte zu hören, ihr eigenes Narrativ. wir sind in dem Moment wirklich nur noch Vorlesende, aber wir reden ja oder wir lesen ja so vor, wie der oder diejenige gesprochen hat. Der Mensch hat wirklich das eigene Narrativ und geht durch diese Emotionen, die beim Erzählen wieder hochkamen, aber eben auch in der Situation, über die berichtet wird, voll da sind. Also es ist ganz häufig, dass Patientinnen und Patienten dann weinen oder lachen, da wo sie eben auch geweint oder gelacht haben beim Erzählen oder eben beim Erinnern dieser Situation. Und das ist ein Moment, der bringt, finde ich, ganz viel Selbstwert und Würdeempfinden. Mhm. Das ist der Moment, in dem wir als Vorlesende Zeugnis geben über das, was jemand im Leben ja erlebt, geschaffen, geschöpft, bewegt hat. Und ich glaube, das ist eben das, was diese Magie so ausmacht, ne? Dass wir Zeugnis geben.
Ja, und es würdigen im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ganz genau, ja.
Das ist unfassbar schön. Ich habe so drüber nachgedacht vor unserem Gespräch und mir ist kein einziger eingefallen, der nicht geweint hätte. Self included. Mhm. Ich habe auch geweint damals.
Ja. Ja, es ist einfach, es berührt total, ne? Es berührt einfach, es ist ganz dicht. Da findet eine unglaubliche Begegnungskraft statt.
Es ist ja auch meistens die Essenz von so einem Leben. Es geht ja dann nicht um irgendwelche oberflächlichen Sachen. Ich bin immer lieber zum Edeka als zum Rewe gegangen. So was redet man dann ja nicht, sondern wirklich das, was einem am Herzen liegt, was einem was bedeutet, im Traurigen wie im Erfolgreichen.
Ja, genau. Also wenn wir uns das ja vorstellen, ne, wir haben vielleicht 2 Interviewtermine. Und ich glaube, mein längstes Interview, und das war eine absolute Ausnahme, ging über mehr als 3 Stunden. Aber ja, es war aber wirklich eine absolute Ausnahme und wirklich nur einmal. Die meisten Interviews sind 40 Minuten ungefähr, vielleicht 50. Und natürlich kriegt man da keine volle biografische Arbeit hingelegt. Und die Patientinnen und Patienten sind auch oft schwach, sind am Lebensende, sind sich bewusst, dass nicht mehr viel Lebenszeit bleibt, sind sich auch bewusst, und das fragen wir ja auch wirklich nochmal am Ende des Interviews, sind sich bewusst dessen, dass das jetzt möglicherweise die letzte Gelegenheit ist, etwas aufzuschreiben, zu hinterlassen für die Menschen, die ihnen am Herzen liegen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass das jetzt eben die Gelegenheit ist, die macht es auch nochmal so dicht und so prägnant.
Ja.
Und natürlich würde aber, was weiß ich, wenn ich das Interview führe am Tag, was weiß ich, am Montag mit der Patientin und du würdest es führen am Mittwoch mit der Patientin, es würden wahrscheinlich auch unterschiedliche Szenen kommen in dieses oder Eingang finden in dieses Dokument, was dann am Ende ja auch übergeben wird an die Angehörigen. Aber die Angehörigen und die Person selbst hätten bei uns, bei beiden wahrscheinlich trotzdem das Gefühl, ja genau, das ist die Essenz. Ob sich dann die eine Szene in den beiden Dokumenten wiederfindet, muss eben auch nicht sein. Weil wir ja doch häufig mehrere Szenen haben, die für uns typisch sind, weil wir ja über Situationen hinweg häufig ähnlich empfinden können. Und deswegen ist das Vorlesen so schön.
Da sind wir uns einig.
Da sind wir uns total einig. Genau, wir geben da in dem Moment Zeugnis. Ich habe es 2-mal erlebt, dass jemand auch noch dabei war bei dem Vorlesen. Mhm. Also einmal tatsächlich die Ärztin, die gefragt hatte, ob sie mal dabei sein darf. Und die Patientin habe ich dann eben gefragt. Die kannte die Ärztin natürlich auch und war da sehr einverstanden. Und ich habe mich danach gefragt, warum wir das nicht öfter machen. Weil dann noch jemand da ist, der Zeugnis geben kann.
Ja, stimmt.
Und das war für beide auch total gut. Also es war total super für die Ärztin, die Patientin auch eben so wahrzunehmen. Nicht nur in der Schwäche, in der Symptomlast, sondern eben auch als die Frau, die sie auch ist. Ne? Mit all dem, was sie da gerockt hat im Leben und erreicht hat und gemacht hat und getan hat. Es verändert ja eben auch unseren Blick.
Absolut.
Auf die Patientin.
Sowas von.
Auf den Patienten. Und das ist im Prinzip diese Grundfrage, was soll ich denn über sie als Person wissen, steckt da so mit dieser Intention ja schon so ein bisschen drin. Mhm. Genau. Und das andere Mal war es tatsächlich ein Bettnachbar, der in dem Zimmer, da war kein Einzelzimmer möglich. Es war ein junger Bettnachbar, ein älterer Patient, der dann auch Zeuge wurde beim Vorlesen und der hinterher diesen älteren Herrn wirklich voller Ehrfurcht und Bewunderung angeschaut oder wahrgenommen hat und sich bedankt hat, dass er das hören durfte. Und das ist ja Wahnsinn, was er, also
ich auch,
was er erlebt hat. Und das war, ja, war ein ganz tolles Geschenk auch für den Patienten, dass da jemand da war und eben auch Zeuge wurde und noch Zeugnis geben konnte von diesem Leben. Und sich auch eine Scheibe abgeschnitten hat von dem einen oder anderen. Das hat er auch gesagt.
Es gehört ja auch zur Generativität, dass man dann wieder gespiegelt bekommt, okay, von dem, was ich erlebt und gemacht habe, bleibt was in Form des Dokumentes, aber eben auch im Leben derer, die von meiner Geschichte berührt werden.
Genau, das ist es. Ne? Das ist zum einen für mich ganz wichtig, da bleibt was. Und das ist ein Punkt, den Menschen am Lebensende gerne erfüllt wissen wollen. Und dass wir Spuren hinterlassen im Leben anderer und eine geordnete Welt hinterlassen wollen. Und durch dieses Dokument, was wir übergeben, haben wir natürlich auch etwas, was tatsächlich bleibt.
Ja, das ist ausgedruckt, schwarz auf weiß, das kann man anfassen, es ist meistens in der schönen Mappe.
Genau.
Und das ist was Dingliches, was Materielles. Ist anders, als wenn ich meine Geschichte nur erzähle. Gut, dann hat sie halt die eine Person gehört.
Genau. Und was wir eben auch wissen von den Angehörigen und ja, dieser Mann, dieser ältere Herr, von dem ich gerade erzählt habe, das war tatsächlich mein Schwiegervater. Mhm. Und was wir aus der Angehörigenforschung wissen, aber was ich eben auch bestätigen kann, also diese Dokumente werden auch an besonderen Orten aufbewahrt. Also die liegen oft bei den Familienstammbüchern oder, was weiß ich, bei der hinterlassenen Kette von der Oma oder bei anderen wichtigen Familienunterlagen. Mhm. Das sind oft auch Dokumente, aus denen vorgelesen wird, zum Beispiel bei der Trauerfeier oder an Geburtstag oder Todestag oder Gedenktagen, dass das herausgenommen wird und dann daraus vorgelesen wird.
Einer hat mal gesagt zu mir, der war so ganz überrascht, also Sie haben ja meine Sprache, das ist ja meine Sprache. So nach dem Motto, wie habe ich das rausgefunden, wie er spricht, das war total lustig.
Genau.
Und es ist eben auf einer Trauerfeier auch so berührend für die Umstehenden, wenn sie dann den Sprachduktus der Person wiedererkennen.
Ja, absolut. Also das ist etwas, das höre ich auch ganz oft nach dem Vorlesen, dass jemand sagt, das haben Sie aber schön geschrieben.
Ja. War jetzt keine Meisterleistung.
Ich habe im Prinzip, es ist ja gar nichts, was ich geschrieben habe und formuliert habe, sondern das haben Sie. Also meine Antwort ist dann immer, ja, das haben Sie geschrieben. Sie haben es gesprochen. Ja. Ne? Das ist Ihr Text, Ihre Sprache.
Ja. Wenn jetzt jemand nach unseren Ausführungen genauso begeistert ist von der würdezentrierten Therapie wie wir und sagt, mein Gott, das würde ich auch mal gern erleben oder ich möchte mehr drüber wissen, wo kann man sich denn informieren und weiterbilden?
Wenn man sich für die würdezentrierte Therapie interessiert oder denkt, ja, ach Mensch, das würde ich auch gerne machen, würde ich vom Gefühl her natürlich erstmal empfehlen, sich da auch noch ein bisschen Infomaterial zu holen. Wir haben auf der Webseite von der Gesellschaft für Patientenwürde relativ ausführlich beschrieben, was es geht. Es gibt auch das Buch von H.W. Chodchinow, Dignity Therapy. Das gibt es eben jetzt auch übersetzt, würdezentrierte Therapie, also ins Deutsche, sodass man nochmal viel ausführlicher natürlich sich informieren kann. Und wenn man im hospizlich-palliativen Bereich unterwegs ist, tätig ist, am besten eben auch schon mit einer Ausbildung, wie wir sie haben, eben als Psychologin oder als zum Beispiel systemische Therapeutin oder Beraterin. Aber auch viele Seelsorgende oder SozialarbeiterInnen sind unterwegs mit der würdezentrierten Therapie. Dann kann man zum Beispiel bei uns über den Verein auch einen Kurs belegen. Das ist dann ein 2,5-tägiger Kurs, um die würdezentrierte Therapie im Prinzip nochmal von der Pike auf zu erlernen. Diese Kurse sind sehr, sehr praxis- und mit viel praxisnah, praktisch, so will ich sagen, und mit viel Selbstreflexion auch angelegt. Das heißt, man bekommt auch ein Gespür dafür, welche Tücken in diesem manualisierten Ablauf eben auch liegen können. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen im Prinzip. Ne? Was passiert denn, wenn? Oder wie gehe ich damit um, wenn?
Ja, das sind dann die Feinheiten.
Das sind die Feinheiten.
Das ist jetzt erstmal der Werbeblock.
Ja, genau. Ja, also das wäre eine Möglichkeit, dass man sich da wirklich intensiv nochmal mit beschäftigt, auseinandersetzt und weiterbildet. Das würde ich empfehlen, bevor man startet. Mhm. Also es ist überhaupt nichts Geschütztes. Man kann tatsächlich einfach loslegen. Ich glaube aber, dass es sehr gut ist, sich zu vernetzen und untereinander dann eben sich auch mal Supervision oder Intervision zu geben, Hilfestellung zu geben, weil es einfach ja auch Situationen gibt, denen man vielleicht gar nicht gerechnet hat, wenn man einfach nur das Buch liest oder davon hört.
Ja, total.
Aber was man also immer machen sollte, finde ich, ist eben die Grundfrage zu stellen. Was soll ich denn über sie wissen, um sie bestmöglich versorgen zu können?
Das ist ein richtig positiver Schocker dann manchmal.
Ja.
Ach so, ich bin hier als ganze Person.
Ja, richtig.
Ja, also es ist insgesamt wirklich eine total bereichernde, verbindende Arbeit. Das finde ich, lohnt jede Minute.
Ja, finde ich auch. Also ich glaube, die ist sinnstiftend auf ganz vielen Ebenen. Für die Patientin, für den Patienten, für die Angehörigen, aber eben auch für uns im Team, die wir mit diesen Patientinnen und Patienten arbeiten.
Ja.
Und ich glaube, als Psychologin haben wir natürlich den Vorteil, wir können diese Intervention einfach sehr gut in unserem Werkzeugkoffer mitnehmen und anbieten.
Ja, und haben auch einfach die zeitlichen Ressourcen, muss man auch sagen.
Ja.
Als Pflegekraft mach das mal, dass du dir eine Stunde rausschneidest, um dich da hinzusetzen und das Interview zu führen. Also das muss man auch erstmal schaffen.
Ja, gibt's auch.
Gibt's auch. Ja, aber es ist herausfordernder.
Richtig, absolut. Das braucht dann andere Rahmenbedingungen.
Ja, ich merke auch jetzt, dass ich total begeistert bin.
Ja, ich auch. Wir könnten noch weiter quatschen.
Genau. Aber ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, um für heute abzuschließen. Und ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich, dass du aus deiner Erfahrung berichtet hast und so schön dargestellt hast, worum es da wirklich geht.
Sehr, sehr gerne. Ich danke, dass ich berichten durfte, mal wieder. Ich freue mich immer, wenn ich davon erzählen kann und andere dafür begeistern kann. Ja, weil es einfach so wertvoll ist.
Ja. Absolut, ja. Das war mein Gespräch mit der Palliativpsychologin Sandra May. Ich hoffe, ihr konntet daraus ebenso viel Begeisterung und Inspiration ziehen wie ich und für euch etwas mitnehmen und vielleicht sogar ein bisschen Interesse schöpfen, euch mit der würdezentrierten Therapie weiter auseinanderzusetzen. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe! Mhm.